Und man ist ihm dann, man ist immer weitergegangen. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Man muss weitergehen. Also nicht stehen bleiben und sagen, ja, Gott, bitte zeig mir, sondern eben Schritt für Schritt gehen und sagen, okay, Gott wird es dann schon irgendwie richtig machen. Plötzlich geht man nach links, dann geht man rechts und folgt eben diesem Pfad.
Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, 181. Episode. Mein Name ist Steve. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei dem wunderbaren Podcast, der da anfängt, wo der Gottesdienst aufhört. Und wir sind in der finalen Episode tatsächlich. Vielleicht, wenn ihr Glück habt, wovon ich aber ausgehe, ist es so, dass... Entschuldigung, ich musste mich erst hinsetzen. Nächsten Dienstag nochmal eine kleine Übersicht kommt, ein Rückblick und eine Übersicht für Staffel 12. Und ja, wir sind jetzt schon im Dezember und vielleicht habt ihr es gemerkt, wir haben so einen kleinen Adventskalender gemacht. Ob wir den durchhalten können, also 24 Episoden lang, das werdet ihr sehen, wenn das Licht angeht. Aber auf jeden Fall am 24. große Reveal-Party, und zwar unser Comedy-Auftritt, Michael und meiner. Wer uns jetzt zum ersten Mal hört, Michael ist mein Kompagnon in Sachen Lustigkeit. Wir reden da über lustige Sachen. Und wir waren auf einer Open Stage, und falls ihr das jetzt erst mitbekommt, das Highlight am 24. an Weihnachten. Die ganze Familie sitzt um den Adventskranz und manche vielleicht auch um den Baum. Ja, und hört euch 20 Minuten Stand-up an vom, ich sage jetzt mal, allerfeinsten, liebe Damen und Herren. Gut, aber ansonsten, ihr seid jetzt alle gespannt, wann das Kind, ist das Kind da, erzählt er jetzt was vom Kind, der wird doch jetzt was vom Kind erzählen, da muss man doch mal fragen, wie es dem Kind geht, der muss doch jetzt was erzählen vom Kind. Ja, im Prinzip ist es hier zurück in die Zukunft, weil es ist immer noch der 22. November, das Kind ist, hoffentlich, also wenn nicht, dann weiß ich jetzt auch nicht, was schiefgelaufen ist, aber ist am 29. November gekommen. Das heißt, von meiner heutigen Aufnahme her in 7 Tage, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Aber von eurer Sicht her, das ist voll die Stargate-Episode hier, von eurer Sicht hier ist es schon in der Vergangenheit. Also wir wissen alle irgendwie nicht, was ist passiert. Aber werden wir sehen in der Staffel 12, außer ihr schreibt mir halt einmal auf WhatsApp oder teilt einmal irgendwas und dann muss ich halt darauf reagieren. Naja, aber so viel dazu. Die Stimmung ist auch wie letzte Woche, weil es quasi derselbe Tag ist, wie ich letzte Woche schon die Anmoderation gemacht habe, immer noch mulmig, sag ich ja mal. Mulmig. Naja, egal. Wir starten aber mit dem Podcast. Du denkst dir wahrscheinlich schon, boah, wann geht's endlich los? Die letzte Episode, Finale. Der Lügner hat sowieso gesagt, Wilhelm Bunz ist das Ende. Also die ersten 2 Aufnahmen oder Gesprächsthemen mit Wilhelm Bunz. Aber ja, hätte mal einer gedacht, dass ich eine Episode verhau mit einer doppelten Episode, beziehungsweise das Highlight aus der Sicht und mit den Worten war ja doppelt bei Lebenstraum. Aber egal. Also, wir haben Tim, unseren Pastor aus der FEG in Herzogenaurach. Übrigens, wenn man nach Herzogenaurach geht, da ist der Adidas Herr und der Herr Puma auch. Die beiden sind Brüder und, oder? Ja, bestimmt. Der Adidasler, Adolf wahrscheinlich, Adolf Dassler und Peter Puma. Deswegen, ne? Also, falls ihr mal einen Namen braucht für irgendeine lustige Comedy-Figur in eurem Leben, fragt mich einfach mal. Genau, aber Tim spricht über Einheit und tatsächlich das, was ich mit Michael vorher schon mal besprochen habe, beziehungsweise letzte Woche, wie misst man eigentlich einen Christen? An welchem Maße misst du einen Christen? Ja, und ich und Michael, der Depp nennt sich immer zuerst, Wir reden über, ja, jetzt muss ich wieder nachdenken, ich habe es mir gerade schon wieder angehört, ich weiß es nicht, ich vergesse es immer. Innerhalb von 2 Minuten ist schon alles aus dem Kopf draußen und ich schreibe mir auch nichts auf. Aber wir reden über tolle Sachen, also irgendwas Interessantes wird schon sein. Jetzt stellt euch nicht so an. Gut, und dann reden wir weiter mit Nadine. Übrigens war Nadine bei uns im Podcast über, ich glaube, 10 bis 11, 12 Episoden lang über ihr Leben gesprochen. Und jetzt redet sie ein bisschen über ihre Art von Konfrontieren, beziehungsweise auch mit dem Ehemann. Und meine Frau ist dabei, die mittlerweile nicht mehr schwanger ist, aber wir wissen es ja nicht. Vielleicht ist sie immer noch schwanger und ist, keine Ahnung, kriegt das Kind noch einen zweiten Kopf, weil es so lange im Bauch drin bleibt. Und dann haben wir Lebenstraum. Die machen den Abschluss für Staffel 11. Und unser Musikgehör, unser Songsneak, wird präsentiert von Tobi Schröder. It's the end of the world, the night, the weight of the world. Ein sehr cooles Lied. Und ich sag mal so, wenn alles so klappt, wie es klappt, dürft ihr euch mal freuen auf irgendwann einen Song-Sneak, weil Tobi und ich, wir sitzen gerade zusammen und schreiben ein Lied. Und das wird bestimmt auch irgendwann mal veröffentlicht. Hoffe ich natürlich. Gut, ich wünsche euch Gottes Segen bei der 181. Episode. Ich wünsche euch schöne Weihnachten. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ich wünsche mir von euch einfach vielen Dank. Nochmal danke. Es ist tatsächlich auch so, dass am 1.1. die Macht der Worte wirklich war, 5 Jahre alt wird. Also wer von Anfang an dabei war, vielen Dank, High Five, God bless you very much. 5 Jahre die Macht der Worte. Wer Pullis haben will, kann mal welche machen und mir einen schicken davon, von die Macht der Worte. Das wäre doch super. Oder ich frage mal den Tobi, weil der hat ja Connections to Change has begun. Und dann kann man da mal was machen. Genau, aber da mache ich mal eine Umfrage auf Instagram, falls ich dazu komme. Falls mich nicht das Baby fertig macht. Reinhard. Nee, Entschuldigung, Rüdiger. So heißt mein Kind nämlich. Rüdiger, wenn du das mal hörst, wenn du 18 bist, dein Papa hat dich lieb, super, wie du drauf bist, Rüdi. Also, ich wünsche euch Gottes Segen, die Macht der Worte, liked, abonniert, macht was auch immer ihr wollt, Hauptsache es kommt ein bisschen Reichweite rein. Servusle!
Die Macht der Worte. Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
Gut, also die Woche ist ja Tim bei uns. Hi Tim.
Hi.
Und wir haben ja letzte Woche schon über den Lieblingsbegriff von MC Paulus gesprochen. der da wäre mit 168 Mal in Christus.
Mhm. In Christus oder in ihm, im Herrn, ja.
Genau. 77 Mal tatsächlich nur Angst. Mhm. Deswegen, wir machen da mal weiter, Tim. Schmeiß mich mal ins kalte Wasser.
Stevie, ich wollte dir mal die Frage stellen, was definiert dich als Deutscher? Was macht dich zum Deutschen?
Mein Personalausweis.
Okay.
Ja, ich glaube, das war blonde Haare, blaue Augen zählt
ja,
immer.
Ja, genau. Blaue Augen, keine Haare, oder wie war das? Ja, genau. Okay, passt, ist jetzt die leichte Antwort. Jetzt frage ich aber nochmal, was macht dich zum Franke? Bist du eigentlich stolzer Franke, Steve? Oder?
Ja, freilich bin ich ein stolzer Franke.
Also dafür schämt man sich nicht, sondern da ist man stolz drauf.
Da ist man stolz drauf.
Ja, okay.
die Sprache natürlich, aber weiß ich nicht. Ich würde jetzt sagen, die Sprache, aber wenn ich mir denke, es sprechen ja auch Leute in Amerika, die Amerikaner sind, Deutsch. Mhm. Aber ich würde es vielleicht jetzt einfach pauschal mal sagen, die Sprache.
Ja. Okay, Sprache. Probier mal, mach mal nochmal eins. Was definiert dich sonst als Franke?
Dass mir greichere Bratwürste recht gut schmecken.
Das habe ich jetzt leider nicht verstanden. Können Sie nochmal auf Schwäbisch sagen?
Dass man geräucherte Bratwürste ein bisschen gut schmecken.
Ja, okay, alles klar. Sehr geil. Ja, also ich habe das für mich so gemerkt. Ich bin ja stolzer Schwabe so. Mhm. Und also wenn ich beschreiben muss, was definiert mich als Schwabe? Ich wohne ja jetzt in Franken. Das heißt, ich kann halt natürlich sagen, ich bin in Schwaben geboren.
Ja.
Ich schwätze auch Schwäbisch, wenn ich bei meinen Eltern bin und so. Aber es ist gar nicht so einfach. Also auch Deutscher, abgesehen vom deutschen Pass. Mhm. Es können ja auch Leute einen deutschen Pass haben, die, ich sag mal, wo ganz anders geboren sind.
Und meine Frau zum Beispiel.
Ja, hat den deutschen Pass, ja?
Nee, aber die könnte einen haben.
Ja, will genau,
sie aber nicht, weil sie ist stolze Fähringerin.
Ja, okay, ja, das siehst du mal, ja. Also, aber das wäre doch mal eine interessante Frage zu stellen. Ist Elida dann Deutsche? Mhm. Weil sie wohnt in Deutschland, sie spricht Deutsch, sie können einen deutschen Pass haben. Ja. Ich will nur darauf raus, wir können genauso die gleiche Frage stellen, was macht uns denn zum Christen? Also, was bedeutet es, Christ zu sein?
Ja.
Wie können wir das definieren? Und ich finde es ganz interessant, wie die Bibel das macht. Und wir haben letzte Woche schon über dieses in Christus sein gesprochen. Und genau so definiert die Bibel das Christsein. Also es gibt natürlich verschiedene Ansätze. Christen wurden früher der Weg genannt oder die Leute des Weges oder wie auch immer. Mhm. Also es gibt verschiedene Ansätze, definitiv. Aber ich glaube, das ist ein biblischer, echt guter Ansatz. Christ zu sein bedeutet ganz einfach, in Christus zu sein. Mhm. Christ zu sein bedeutet, in Christus zu sein. Wir sehen das immer wieder. Wir haben letzte Woche über Galater 3, 26 geredet. Da heißt es in der Zeit, alle Söhne Gottes durch Glauben in Jesus Christus. Also wie seid ihr Söhne in Jesus Christus? Als Paulus in 2. Korinther 12, Vers 2 schreibt, da berichtet er und er sagt Folgendes: Ich weiß von einem Menschen in Christus, dass er vor 14 Jahren und so weiter und so fort. Mhm. Also da wird ein Christ beschrieben, ja. Mhm. Und wie nennt ein Paul einen Anthropos, griechisch, en Christus, also ein Mensch in Christus.
Okay.
Und das finde ich so eine spannende Definition. Und Paulus macht das tatsächlich relativ oft. Römer 16, Vers 7, da beschreibt Paulus Verwandte von sich und er sagt, und das sind Menschen, die in Christus waren, bevor ich es war. Mhm. Also die Christen waren, bevor ich es war. Mhm. Aber er sagt, die in Christus waren, bevor ich es war. Oder in Epheser 1, Vers 3, da redet er auch über Menschen und er sagt, die waren eingefügt in Christus. Also so beschreibt das Neue Testament, so beschreibt Paulus auch Christen. Also ja. Christ zu sein bedeutet, in Christus zu sein.
Jetzt habe ich eine Frage an dich, Tim.
Schieß mal los.
Jeder, der nicht in Christus ist, in was ist der dann? Ist man automatisch in etwas?
Ja.
Jetzt helfen wir mal. Das finde ich jetzt voll die intelligente Frage von mir.
Ja, sehr, sehr intelligent. Du kriegst hoffentlich auch eine halbwegs intelligente Antwort. Also Römer 5 würde ja sagen, also entweder sind wir in Christus und die nicht in Christus sind, sind in Adam.
Ah, also ja. In der alten Sünde.
Genau, in Adam, was dann natürlich alles dazugehört. Mhm. Also manche beschreiben das dann auch als in der Erbsünde lebend oder wie auch immer. Du kannst auch sagen, in der Welt oder Adam gehörend oder wie auch immer. Genau. Also im Prinzip kann man sagen, du bist entweder in Adam oder du bist in Christus.
Das ist sehr interessant, weil du jetzt gerade gesagt hast, die sind in der Welt. Und man spricht ja immer von den weltlichen Gesinnungen und denen, die von der Welt sind. Mhm. Und was war das? Was hat der Luther übersetzt? Durch, nicht in, sondern durch.
Mhm,
auf der Welt. Okay, nee, das klappt nicht. Aber finde ich interessant. Ja, also dieses in Christus.
Ja. Aber du kannst tatsächlich, also weil du darüber redest, in Römer 5 gibt es, glaube ich, auch Wege, wie du übersetzen kannst, wie durch Adam. Also das ist so eine theologische Diskussion auch. Mhm. Sind wir, ich sag mal, verloren durch Adam oder sind wir verloren in Adam?
Okay.
Ja, und ich würde, also das ist die, auf Englisch heißt es theologisch, sind die Federalisten oder die Realisten. Mhm. Und die Federalisten sehen halt wieder dieses Kausale, dieses durch ihn, weil er was gemacht hat. Und die Realisten sagen, nee, wir sind wirklich in Adam, also wir sind seine Nachkommen. Theoretisch war der Steve Sitzmann schon über die DNA und die Samen und dann deine Großeltern und deren ihre Großeltern und so weiter, warst du auch in Adam schon in der Sünde auch gegenwärtig wirklich. Und deshalb könnte man sagen, bevor du aus Adam durch Christus herausgenommen wurdest und dann in Christus bist, warst du tatsächlich, also war Steve Sitzmann in Adam und war Tim Sauder in Adam.
Aber gibt es ein Niemalsland?
würde ich, ich behaupte einen biblischen Nein.
Ja, ja. Weil ich denke mir so, wenn du das jetzt so erklärst von in Adam und in Christus, gibt es dann einen Übergang, wo man sagt, das ist jetzt so ein bisschen das Niemalsland, wo ein Fuß vielleicht noch im Adam steht und der andere Fuß in Christus?
Also ich finde, das ist jetzt eine theologische Frage, da kann man viel einsteigen. Zu die Frage, was ist jetzt mit Christen, die sich immer noch so verhalten, als wären sie in Adam zum Beispiel?
Genau, das habe ich gemeint.
Ja, genau. Ja, ja. Also ich glaube, auf einer ontologischen oder auf so einer Realitätsebene kann man nicht in beiden sein. Man ist entweder, also man kann nur ein Herr haben, nur einen Meister haben. Mhm. Und es ist entweder dieses in Adam oder Christus dein Meister, du bist in Christus. Und von dem her würde ich sagen, nein, es gibt noch Menschen, ja, die sind in Christus, die verhalten sich immer noch so, als wären sie in Adam, weil das einfach so Verhaltensweisen sind, die sich irgendwie eingebürgert haben, die, man sagt es auch immer wieder, wenn jetzt ein Gefangener freigelassen wird, ja, aus dem Gefängnis, dann ist es ganz schön schwierig zu lernen, wie ein Freier zu leben. Mhm. Und so würde ich das auch beschreiben, wenn jetzt jemand so halb weltlich lebt, wie auch immer, und halb christlich lebt, da würde ich sagen, nee, das ist eine Person. Also wenn diese Person sagt, ich bin in Christus und Christus ist mein Herr und Retter, dann würde ich sagen, ja, diese Person ist in Christus, lebt halt nicht immer so. Also genau.
Kann ich dich mal nach deiner Meinung fragen? Meinst du, es gibt so Bereiche im Leben, die in Adam sind, dafür gibt es andere Bereiche, die in Christus sind und die noch geheiligt werden müssen, oder wenn ich in Christus bin, ist der ganze Kerl in Christus?
Ich glaube, dann ist der ganze Kerl in Christus, ja. Und trotzdem ist es aber noch so, dass du natürlich noch Heiligung erfahren musst und erfahren wirst. Mhm. Also wenn ich sage, wir sind ganz in Christus, dann bedeutet das nicht, dass wir nicht noch Ecken unseres Verhaltens haben. Wie gesagt, die dann noch dem alten Verhaltensmuster hinterhergehen. Aber das bedeutet nicht, dass du noch halb in Adam bist.
Okay, gut. Ich wollte mal kurz auch an die Hörer sagen, also falls ihr das gut findet und vielleicht auch diejenigen, die den Tim am Anfang schlecht fanden, also nicht in dieser Episode und dieses Thema, sondern vielleicht mit Sprachengebet.
Steve, erklär mal nochmal, warum fanden Leute mich schlecht? Ich kann das gerade nachvollziehen. Ich bin doch so hypersympathisch und so, oder?
Finde ich schon, vielleicht muss man dich sehen. Dass
ja, so ja, genau. Das Ganze
kommt. Nee, aber das wollte ich nur mal sagen, falls ihr dieses Thema interessant findet, könnt ihr auch mal den Kerl loben. Also es ist natürlich gut, auch wenn ihr kritisiert und sowas.
Weil der Steve hat mir immer die ganze Kritik immer weitergeschickt.
Ja, und klar. Ja. Das war ja fast der Niedergang von dir.
Ja. Ich habe viel geweint. Ja.
Genau, aber wir machen mal weiter mit dem Thema.
Genau. Aber ich würde einfach noch mal ganz kurz gerne aus Römer 5 lesen. Mhm. Heißt es in Vers 18 zum Beispiel, also wie nun durch die Übertretung des einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Denn gleichweise durch den Ungehorsam eines Menschen viele zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen viele zu Gerechten gemacht. Also hier ist eben dieser Kontrast von Adam und Christus. Also nochmal Vers 12 dann früher. Darum gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben.
Denn bis zum Gesetz war Sünde in der Welt. Richtig, so geht's weiter.
Genau, ja. Ja. Genau, also hier wird nochmal verglichen dann und im weiteren Kontext dann eben, wie das der Adam, der eine Mensch war, und dann Christus, der neue Mensch, der zweite Adam, wenn man so will. Mhm. Genau.
Jetzt mal so, wahrscheinlich die Hälfte der Hörer sind ja sowieso Christen, aber Tim, wie kommt man denn von in Adam in Christus?
Ja, sehr spannend.
Oder kommt das erst noch? Nee, das kommt nicht noch.
Also darüber reden wir natürlich noch in diesem Podcast. aber es ist natürlich, mechanisch steckt da ganz viel dahinter. Wir reden nachher noch über den Heiligen Geist, weil auch ich glaube ja tatsächlich an den Heiligen Geist. Manchmal zumindest, nee, kleiner Spaß. Ich habe vor kurzem in dieser Predigtreihe auch über den Heiligen Geist gepredigt und ich habe tatsächlich gesagt, können wir nachher nochmal drüber reden. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache ist auch beim Heiligen Geist, und letzten Endes glaube ich, dass ich fast noch mehr an den Heiligen Geist glaube, wie so manche, die sich so ganz dem Heiligen Geist verschreiben. Okay. So. Und da wäre es wieder, jetzt können die E-Mails wieder reinkommen, dass im Stil nicht langweilig wird. genau. Also im Prinzip würde ich sagen, ist dieses, haben wir, glaube ich, schon drüber geredet, dieses mit Christus gestorben sein und mit ihm auferstanden sein. Also ich identifiziere mich mit Christus. Christus ist mein Herr und ich glaube, dass er gestorben ist für meine Sünden. Und wie ist er für meine Sünden gestorben? Dass ich in ihm bin und mit ihm begraben werde und sterbe und so wieder auferstanden bin. Also es ist ein Glaube, ein Anerkennen von dem, wer Christus ist und was er für mich getan hat. Mhm. Und ich würde sagen, zu diesem Zeitpunkt, wo das passiert, da bist du in Christus.
Okay. Ja. Aber wenn du jetzt sagst...
Natürlich gibt es da auch verschiedene theologische Richtungen. Also zum Beispiel die Lutheraner, ja, die würden sagen, das passiert in der Kindestaufe. Wirst du in Christus hineingetauft? Mhm. Das würde ich jetzt als Freikirchler, so Evangelier nicht
da sagen. Da jubeln doch die Sprachengebetler, dass du das so sagst. Aber wenn du jetzt... wie sieht denn das praktisch aus? Weil wenn du sagst, wir sind in Christus, Christus ist gestorben und wir in ihm... ist es dieses Anerkennen? Also Jesus ist gestorben und wenn ich das anerkenne, dann bin ich in Christus? Also mal nur so dumm plump gefragt.
Mhm, ja, ja. Ja, ich finde, da gehört jetzt natürlich irgendwo auch das ganze christliche Leben dazu. Mhm. Wo es ist ein Anerkennen, aber es ist auch viel mehr als das. Es ist ein sich auf ihn werfen, es ist ein in ihm Hoffnung finden.
Aber ich muss sagen, wenn ich das in Predigten höre, dann ist es für mich zu abstrakt, wenn du sagst, auf ihn werfen und ihm. Also was meinst du denn mit diesen beiden Begriffen?
Also ich habe dem letzten ein Zitat gelesen, das ist jetzt vielleicht wieder abstrakt. Mal gucken, ob ich es noch zusammenkriege. Also das Zitat, ich lese jetzt auf Englisch erstmal vor. What does it mean to have a God? My answer is, a God is that which we look for all good and in which we find refuge in all our trouble. Schön mit meinem deutschen Akzent noch dabei, gell? Also was die Antwort, die Frage zu, was ist es, einen Gott zu haben? Und die Antwort ist, einen Gott zu haben ist eine Person, also dein Gott ist das, wo du hinschaust, um Gutes zu finden und indem du Zuflucht findest in allem, was du tust, genau. Und so würde ich es eben auch sagen. Also du bist in Christus, wenn du in Christus Zuflucht findest. Aber natürlich ist es eine Schwere und da ist auch wieder, also da tun wir Freikirchler uns am allerschwersten, weil wir sagen das ja auch immer wieder, so du wirst getauft, wenn du an Christus glaubst.
Ja.
So was bedeutet das eigentlich und an was genau muss ich glauben? Also da unsere Fundamentalisten haben ja natürlich die fünf Punkte, die mir ganz wichtig sind mit, du musst an die Inerrancy of Scripture glauben zum Beispiel, dass es keine Fehler in der Bibel gibt. Dann, wenn du daran glaubst und noch an die vier andere Punkte, so dann. Mhm. Aber tatsächlich ist es nirgends so hundertprozentig definiert, was genau muss ich und was bedeutet eigentlich Glauben. Und also da streiten auch die Theologen seit Jahrtausenden natürlich. Und ich finde es ganz interessant, auch wenn wir es nochmal mit dem Lutheranismus vergleichen, die glauben ja, dass wir in Christus hineingetauft sind als Babys, weil sie eben sagen, ne, das mit dem Glauben ist gar nicht so einfach. Und ich habe dem letzten Mal mit einem lutheranischen Freund geredet und hat auch so gesagt, also du taufst jetzt Leute aufgrund ihres Glaubens. Also wann ist es eigentlich genug Glaube und was? Mhm. Und das ist so der Vorteil von diesem Lutheranischen, dass du eben eher dran glaubst, so ja, wir sind in Christus und das ganze Leben ist so irgendwie eine Entwicklung, auch theologisch und in Vertrauen und alles Mögliche. Also es ist nicht so ein zack einmal jetzt, sondern es ist eine Entwicklung. Und deshalb, also ich persönlich finde das sehr, sehr schwer zu definieren tatsächlich, zu sagen, wann hat eine Person jetzt tatsächlich genug rettender Glaube, genau. Also ich sehe da auch irgendwie so eine Grauskala irgendwie zu sagen, der hat es jetzt und der hat es jetzt nicht oder der ist jetzt in Christus oder der ist jetzt nicht in Christus. Also finde ich tatsächlich relativ schwer. Genau, das ist jetzt keine jetzt richtig zufriedenstellende Antwort, gell? Aber vielleicht ein Gedanken zum drüber nachdenken.
Immerhin.
Ja.
Die Macht der Worte. Michael und Steve und ihre 5 Minuten.
Wir hatten es letzte Woche von der Auferstehung, manche glauben es nicht, also die körperliche, dann halt wahrscheinlich die geistige oder die Gedankengut-Auferstehung.
Ja, oder das eben, Gott lebt halt irgendwie in uns weiter, wir tragen ihn weiter in unseren Taten oder sowas.
Okay.
Aber das finde ich zu billig.
Das stimmt. Lass uns mal weiterschwenken. Lass uns mal in Evangelisation reinkommen. Ich habe neulich einen kennengelernt. Da habe ich die Nadine, die im Podcast zu Gast war, waren wir bei der im Dorf, weil da war irgendein Fest. und dann waren wir noch essen danach. Und dann kam der Kellner her und er war sehr offen mit seinem Glauben. Und zum einen wollte ich sagen, die Russen werden nur schlecht gemacht. Da wollte ich.
Was mal so sagt,
sagt der Kellner.
Hat der Kellner das
gesagt? Der Kellner, also der hat da offen, der wollte, glaube ich, mich evangelisieren und hat dann gesagt, das ist eh alles von der EU so geplant. Da sind wir wieder.
Also das heißt, er hat dir jetzt deine Limonade gebracht und hat gesagt, hey, übrigens, die Russen werden nur schlecht gemacht.
Genau. Ach so. Ja, so, oh, okay. So in der Art hat sich dann auch hinguckt. Mhm. Und dann hat er mir noch was erzählt und dann wäre ich jetzt fast vom Glauben abgefallen, weil ich mir dachte, das ist interessant, dass jemand sowas glaubt. Und zwar ist er eine Seele von der Venus. Mhm. Und der hat irgendwie einen außerirdischen Namen gesagt, dass er Kleptoman ist oder so. Was
meinst du, ist, wenn man von der Venus kommt? Genau. Gibt es ja jede ganz unterschiedlichste.
Und dann habe ich natürlich meine Chance ein wenig gewittert und habe ihn gefragt, wie das so ist für ihn, wenn jetzt sein Glaube, weil aufgrund einer sehr guten Predigt über Blaise Pascal von, ich glaube, 2 Wochen vorher, glaube ich, der ja hier entweder stimmt und es ist gut für ihn oder schlecht oder sowas, ne?
Hast du ja, gibt so, ja, genau. Ja, ja.
Habe ich halt gesagt, genau. Was er jetzt machen wird, wenn da seine Venus gar nicht existiert und er keine gefallene außerirdische Seele ist oder sowas. Und er konnte gar nicht darauf antworten, weil er immer gesagt hat, ja, dann wird er wiedergeboren. Dann habe ich gesagt, aber das ist ja dein Glaube, den du glaubst, aber was wäre, wenn der nicht da wäre? Und dann ist mir aufgefallen, dass wir da als Christen eigentlich relativ entspannt sein können, ne? Wenn wir als Christen leben. Also weil wenn es nicht stimmt, dann sind wir trotzdem cool
gewesen. Ja, oder das hat uns zumindest Trost gebracht und Hoffnung und so weiter.
Ja.
Der Glaube. Ja, richtig. Genau. Aber trotzdem komisch, wie das setzt sich einfach jemand her und erzählt. Das wundere ich, da wundere ich mich, dass es Leute gibt, die so ein Zeug glauben. Also ich meine, das ist ja jetzt, weißt du, dass man jetzt irgendwie eben nicht an die Jungfrauengeburt glaubt oder sagt, das ist jetzt, das geht man zu weit oder so. Ja. Das finde ich, das kann ich jetzt auch irgendwie verstehen. Mhm. Aber dass man jetzt glaubt, man ist ja irgend so ein wiedergeborener Außerirdischer. Also meinst du ja, das wird nicht geglaubt oder der verarscht einfach alle?
Nein, der macht auch Seminare, hat er tatsächlich gesagt, über Lichtbegegnungen und so. Also so esoterisch halt.
Mhm. Na, da gibt es jede Menge irgendein Zeug.
Ja, meine Strategie war dann halt noch für ihn zu beten und irgendwie, keine Ahnung, kannst ja auch nicht so offensiv sagen, rück den mal wieder gerade, sondern irgendwie halt, dass Jesus ihm begegnet. Aber Michi, wir sind eigentlich bei dem Thema Evangelisation, ne? Wir hatten das schon mal. Mhm. April hatten wir, ist im April gewesen, ja, eine Osteraktion.
Ja.
Was gefällt dir an der Osteraktion so?
Ja, also mal kurz erklären, wir haben da immer so einen wunderbaren Stand am Marktplatz in unserer wunderschönen kleinen Mittelstadt hier in Mittelfranken und wir verteilen den Menschen Tulpen. Jede Person bekommt eine Tulpe, manchmal auch zwei, eine kleine Karte mit Ostergruß und auch Einladung zu unserem Gottesdienst und wir wünschen den Leuten einfach gesegnetes Osterfest. Wir haben so ein bisschen so Plakate aufgestellt, wo man einfach darauf aufmerksam macht, dass Ostern wegen Jesus ist. Und ich mag einfach, wir sind präsent in Schwabach an einem Platz, nämlich in der Öffentlichkeit, wo eigentlich nie über Gott, nie weiß ich nicht, aber so nicht über Gott geredet wird. Mhm. Denn man redet über Gott in einem Haus, genannt Kirche oder Gemeinde, Freikirche, irgendwas. Mhm. Oder halt privat, vielleicht hoffentlich. Aber einfach öffentlich hier Jesus den Namen erscheinen zu lassen, das liebe ich. Ich finde es einfach nur schon mal gut. Das ist super. Das ist eigentlich unsere Berufung. Und jetzt haben wir ein bisschen übertrieben ausgedrückt, wenn wir uns jetzt in Schwabach auf eine Leiter stellen und immer Jesus lebt rufen, kann man das auch machen. Aber ich glaube halt, dass das dann komisch rüberkommt und die Leute eher daran hindert, einen Glauben oder Interesse an Jesus aufzubauen. Und da macht man es den Leuten relativ leicht, weil es auch nicht peinlich ist. Mhm. Und man hat trotzdem die Möglichkeit, wenn das so ist, mit den Menschen zu sprechen, wenn die das auch möchten, ihnen auch zu beten. Und das finde ich halt an Ostern super. Wenn du das jede Woche machst, ist es ein bisschen abgedroschen vielleicht. Aber das ist ein gutes Beispiel. Glücksrad, Kinder können drehen, gewinnen immer irgendwas. Irgend so ein Schoko-Ei, verschiedene Farben, kriegen einen schönen Spruch, wo einfach eine Bibelvers drauf ist. Kriegen ein kleines Heftchen oder irgendwas, wo die Ostergeschichte drauf ist. Das ist super. Dann werden die Menschen mit Jesus in Verbindung gebracht.
Mhm. Interessante Evangelisationsstrategien, die du hast, bis auf Ostertulpen.
Heute ausführlich erklärt. Ich müsste schwärmen. Macht es nach in euren Städten hier.
Ja, unter diemachtderworte@mail.de könnt ihr euch das Konzept holen von uns.
Genau.
Oder jetzt schon, aber. Ja, aber ich finde es interessant, so die Leute anzusprechen. Wir haben ja schon öfter Evangelisationen gemacht, auch darüber gesprochen hier im Podcast. Und ich finde es lustig, wenn man dann so ein wenig, deine Tochter war auch dabei. Mhm. Und dann habe ich ihr, glaube ich, eine Aufgabe mal gestellt, die wollte aber danach keine mehr haben. Ja, so,
ja. Man kann aus allem ein Spiel machen.
Macht der Worte. Revolution. Weil Liebe dir das Herz verdreht.
So, bei mir immer noch Alex, Nadine.
Juhu.
Und hi. Ich und meine Frau. Okay, wir reden ein bisschen über Konfrontation, schwierige Persönlichkeiten in unserem Alltag. Und natürlich sind wir ein christlicher Podcast und wir reden natürlich über die Leute. Falls ihr gedacht habt, letzte Woche oder die letzten Wochen, es war ein bisschen lästerlich, hoffen wir, dass es nicht so war. Wir haben uns vorher vorgenommen, dass wir nicht über Leute schlecht reden. Bis auf ich, über den der alle umarmt. Nein.
Aber der hört bestimmt
nicht zu. Nee, der Heinz Egon hört nicht zu, nein, Spaß. Genau, aber ich glaube, wir Christen haben so ein bisschen ein generelles Problem. Und zwar gibt es einige Bibelverse, die sagen, wir sollen Frieden halten und wir machen es nicht. Gerade jetzt, wahrscheinlich ist es so ein Zeitgeist-Ding vielleicht, dass man Schwierigkeiten hat, vielleicht sich zu konfrontieren, aber auch vielleicht schneller eingeschnappt ist mit manchen Sachen. Wie zum Beispiel bei Lida, die hat vor 2 Wochen erzählt, sie wurde konfrontiert, dass ihre Erziehung nicht so gut ist. Und da war es auch ein bisschen eingeschnappt.
Voll, ich gebe es zu.
Okay, wir sind hier alle bewaffnet mit Bibelversen. Jetzt, Elida nicht?
Nee.
Okay, aber der Alex hat einen. Lass uns doch mal den vorlesen, Alex, und wir reden drüber.
Mit Bibelstelle oder einfach
ja, natürlich, so. Du kannst ja nicht hier, das könnte auch der Koran sein.
Alles.
Ah ja, hör ja mal.
Das ist alles belegt sein, Schatz.
Das hören doch nur Christliche den Podcast, die kennen sich doch aus. Also in Matthäus 5, Vers 23 bis 24 steht, wenn du nun deine Gabe darbringst vor dem Altar und es erinnerst dich dabei, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort deine Gabe vor dem Altar und gehe zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Dann komm und opfere deine Gabe.
Ja, das Ding ist, wie oft haben wir das schon mal gemacht? Also weil ich denke mir, man liest das ganz oft, ne? Und das ist auch ein Bibelvers, den ich gerne mal mit Michael und Steve bereden würde, weil ich glaube, da kann man auch vieles Lustiges draus ziehen. Aber im Prinzip ist es ja gar nicht lustig, weil es ist ja eigentlich ernst. Ne? Wenn man seine Gabe hinbringt, ist es ja eigentlich so, wie wenn wir jetzt in Gottesdienst gehen.
Genau.
Das ist ja vergleichbar. Und ich weiß, dass ich bei uns im Gottesdienst mindestens 2 Leute habe, mindestens, wo ich mir denke, könnt ihr auch gerne auf euch verzichten. Also, um mir vielleicht einrede, ich habe jetzt nichts gegen die, ich mag die halt nur wegen weniger. Aber im Prinzip finde ich es interessant, erstens, wo ziehen wir die Grenze, dass wenn wir was gegen einen haben aus unserer Gemeinde und das ist einfach, wie du das mal gesagt hast, der ist jetzt nicht auf unserer Wellenlänge, ist jetzt auch nicht so schlimm. Wo zieht ihr die Grenze?
Also ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, im Gottesdienst zu sein und zu wissen, dass eine Person, mit der du Unfrieden hast und bist dann im Gottesdienst und bist im Lobpreis oder so und hast irgendwie immer die Person im Kopf und das bremst dich voll in deiner Anbetung. Also das kann ich voll nachvollziehen, das, was du da jetzt eben erzählt hast. Und vielleicht meint es Gott ja auch so. Aber jetzt weiche ich deine Frage aus.
Aber wie, warum sagt es Gott? Also warum kann nicht Gott sagen, also pass auf, ihr mögt euch jetzt nicht, ist auch okay, Hauptsache ich werde angebetet. Was ist Gottes Ziel damit? Willkommen im Hauskreis von Die Macht der Worte.
Ja, naja, wir sollen ja Jesus ähnlicher werden.
Und außerdem heißt es ja, an der Liebe untereinander soll man uns erkennen.
Genau. Ja, Scherzi.
Da ist aber jetzt jemand stolz. Wo steht es nochmal?
In der Bibel.
In der Bibel, ja, aber wo? Im definitiv im Thessaloniker.
Korinther meinst du? Thessaloniker, achso. Wie geht's dir, Elida? Was denkst du, was Gott sich dabei denkt, dass wir da Frieden vor ihr halten sollen?
Ich finde es auch sehr wichtig. Und du hast doch diesen Beispiel gehabt, wo du, wir hatten ein Problem mit jemandem und du hast Lobpreis gemacht und du hast gesagt, ich möchte, dass Licht kommt in diese Beziehung. Und das fand ich sehr mutig. Und du hast dann gemacht. Also du hast dann mit dieser Person
Lobpreis.
Also irgendwie, du hast gesagt, und dann hast du mich ermutigt, ey Lida, mach's auch, du kannst nicht. Ne? Weil da ist kein Frieden in meinem Herzen. Da war kein Frieden, ne? Ja. Bis man das ausspricht. Und jetzt ist es viel besser. Also ich finde es auch sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir, weil wir, ich sterbe dann, mein Ego stirbt dadurch, ne? Mhm. Genau.
Ich denke auch, also wir sind ja berufen, um Lichtträger zu sein.
Mhm. Ja.
Und das kam übrigens, dieser Tipp, du sollst Licht reinlassen, von dem Buch von Corrie Ten Boom. Mhm. Oh. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, und Anglizismen mag ich nicht, deswegen sucht euch einfach eins raus, sind alle gut, glaube ich. Mhm. Aber da war es so, dass sie mit einer Gehilfin, sage ich jetzt mal, durch die Welt gereist ist, also das ist eine große Evangelistin gewesen, die den Holocaust, das KZ überlebt hat, weil sie Juden versteckt hat. Und da war es so, dass sie eben irgendwie rumgereist ist und dann waren die bei einem Freund und der Freund hat die beiden gefragt, ob sie im Licht sind miteinander. Und für die Corrie Ten Boom war das okay und hat gesagt, ja klar. Und für die andere war es aber nicht okay, weil klar, wenn du mit einem Prediger oder einer Predigerin durchs Land fährst und du bist quasi der Handlanger, dann fühlst du dich ja immer ein bisschen so, was willst du dem jetzt sagen, der ist ja quasi der Große. Und die hat es eben nicht gemacht, die Assistentin, und dann aber durch dessen aufmerksame, oder dieses seid ihr im Licht oder nicht Licht, hat sie sie konfrontiert. Und war auch nicht angenehm, schreibt sie im Buch, aber es war danach halt besser.
Mhm,
und
definitiv, ja.
Und wir sind ja berufen dazu, im Licht zu sein. Ne? Jetzt denke ich mir manchmal, als alter Bauer, für mich Licht im Licht sein ist, wenn ich zum Beispiel sage, Alex, dein Gesicht passt mir nicht, lass uns das irgendwie schöner machen, aber, aber für mich wäre das so eine Konfrontation, aber ich weiß nicht, wie genau Licht sein kann, aber Licht ist ja eigentlich, oder ins Licht bringen ist eine Konfrontation, du ziehst etwas raus aus dem Dunklen und bringst es ins Licht hinein.
Ja.
Heißt es, mit jedem, dem ich im Gottesdienst Probleme habe, gehe ich hin und bringe alles ins Licht und sage, pass auf, demütig natürlich, das, was mir an dir nicht passt, oder das wäre überheblich, aber es tut mir leid, aber ich habe das und das Problem mit dir.
Nee, ich denke, je mehr Feinde du im Gottesdienst hast, umso mehr musst du an deinem eigenen Herzen arbeiten. Ich glaube, dass es oft dann viel mit uns zu tun hat.
Aber sollte man die Person gar nicht drauf ansprechen? Weil ich finde, ich bin der Meinung, ich glaube schon. Weil die Person hat ja auch das Recht dazu, das zu erfahren. Und jetzt nicht zu sagen, pass auf Nadine, ich finde dich total bescheuert, sondern zu sagen, Nadine, kannst du mir vergeben, weil ich finde dich oder fand dich total bescheuert, ich will aber mein Herz dagegen ändern.
Mhm. Ja.
Ich finde aber, das ist schwer zu sagen, weil du kannst ja nicht einfach nur, weil jetzt, das ist deine Meinung. Ne? Und dann kannst du ja, weißt du, wie ich meine, das ist ja deine Meinung. Du kommst jetzt mit der Person nicht klar aus Grund XY, aber vielleicht kommen die bei allen anderen total gut an. Ne?
Ja.
Und ist dann nicht auch ein Stück weit das Problem bei dir zu suchen, statt bei der anderen Person.
Ja, aber ich glaube, du hast mich falsch verstanden. Ich glaube jetzt nicht, dass alle die Nadine bescheuert finden, sondern dass ich einfach das Problem mit der Nadine habe, deswegen sie bescheuert finde. Und ich glaube, eine demütige Handlung ist das, ins Licht zu bringen, dass die Nadine aus der Dunkelheit meinen Gefühlen gegenüber ihr geholt wird und ich ihr dann sage, okay, pass auf Nadine, es tut mir leid, ich will dich um Vergebung bitten, aber ich finde dich bescheuert. Oder fand dich bescheuert oder versuch dich nicht bescheuert zu finden oder
so. Das wäre ja voll die Revolution. Stell dir das mal vor,
dass
alles, was im Gottesdienst so, jeder schaut sich ins Gesicht, alle lächeln, haben ihr Sonntagshemd an, aber was eigentlich im Herzen abgeht und auf einmal bringst du diese Dinge als Gemeinde ans Licht und konfrontierst andere oder bittest um Vergebung von Dingen, wo du nicht einmal gewusst hast oder geahnt hast, was du auch. Und das wäre ja voll die Revolution, wenn das einmal alles auf den Tisch kommen würde und man könnte sich dann anschauen und das wäre Freiheit.
Aber wäre auch unangenehm am Anfang.
Ja, definitiv. Natürlich. Natürlich. Führen durch Vorbild. Einer muss anfangen und hoffentlich machen andere mit. Ey, stellt euch das mal vor.
Ja.
Das wäre doch toll, oder?
Dann hast du nicht mehr im Kopf, sondern
du diese kannst frei Gedanken. Im Gottesdienst gehen. Deine Gedanken sind ausgesprochen. Die anderen haben ihre Gedanken ausgesprochen. Das wäre echt
das Bombe. Stimmt.
Aber warum machen wir das nicht?
Ich glaube, weil es nicht klappen würde, oder?
Ja, ich gehe einfach stark davon aus, dass einfach ganz viele Menschen da mit sich selber ein Problem haben. Mhm. Weil ganz, ganz, ganz viele Menschen achten ja immer auf das, was sie nach außen reflektieren. Mhm. Und wenn du jetzt auf einmal zu jemandem gehst und sagst, ey, weißt du, Mann, du bist voll der Honk eigentlich, ne? Aber ich muss da jetzt mal mit dir drüber reden, weil ich will nicht, dass das für mich so bleibt.
Ja.
Dann stehst du ja da und lässt quasi die Hosen runter.
Ja.
Und das ist aber dann ja schon wieder ein Problem für dich selber, weil du ja dann in dem Moment schon wieder überlegst, oh, was denkt jetzt
der
über mich?
Aber das dürfte nicht. Also, weil bei mir war das so, wie die Elida, wie ihr gesagt wurde, die Erziehung ist schlecht. Hat es mich auch angegriffen, weil es natürlich auch meine Kinder sind. Und wenn die Kinder schlecht erzogen sind, dann spiegelt das auch meine Erziehung wieder. Und bei mir war es dann so, dass ich auch eine Zeit gebraucht habe, bis ich das verarbeitet habe, aber dann zu der Person hingegangen bin und zum einen mich entschuldigt habe dafür, dass ich einfach sauer auf die war, auch wenn die es vielleicht gut gemeint hat, aber zum anderen im gleichen Satz oder im gleichen Gespräch habe ich sie auch konfrontiert. Und ich finde, wenn wir diese Einstellung haben, was passiert, wenn ich das jetzt mache, die Hosen runterlasse, wie du es gesagt hast, dann bist du schon wieder viel zu viel bei dir selber.
Ja, ja, absolut.
Aber du meinst quasi, dass wir noch zu viel bei uns selber sind
als Gemeinde. Genau, ja, ja.
Okay.
Ja, jeder einzeln für sich selber halt. Mhm. Ich finde immer, die höchste Form der Freiheit haben wir erreicht, wenn einem egal ist, was die anderen über einen denken, weißt du? Weil ich finde immer, man muss in der Früh in den Spiegel schauen können und man muss sich sehen.
Ja.
Und nicht jemand sein wollen, um irgendwelche anderen Leute zu gefallen. Mhm. Und gut, da eckt man mal da an, da eckt man mal da an und der eine mag ihn dann halt nicht. Aber lieber bin ich doch mir gegenüber ehrlich, bevor ich versuche, anderen Leuten zu gefallen.
Mhm. Ja, und Gott sieht ja im Gottesdienst auch unser Herz. Man sieht ja, wir sind ja eigentlich, wenn du es so siehst, wenn du es einmal auf den Punkt bringst, alles Heuchler, der eine hat was gegen den und der gegen den und der möchte den eigentlich gerne konfrontieren. Und wir stehen aber alle da und heben die Hände in die Höhe und loben Gott und untereinander werden wir uns nicht einig.
Am Sonntag habe ich Lobpreis.
Traurig.
Da könnte man sowas mal ausprobieren.
Hey, ja, einfach mal im Lobpreis sagen, hey, und wenn du jetzt gegen jemanden was hast, dann geh hin, versöhnt euch, lest die Bibelstelle, die der Alex gerade vorgelesen hat, vor und hey, das kann echt Durchbrüche bringen, hey.
Ich geh aufs Klo da.
Aber ich glaube, sobald du deinen Platz verlässt, hast du alle Blicke auf dir.
Ja, ja, ja. Oh,
also,
ja,
weil das ist auch was, ne? wenn man das von vorne macht, ob das jetzt Moderation ist oder Lobpreis oder sonst irgendwas, finde ich, ist schon tough, ne? Also, und wahrscheinlich wird es keiner machen. Und was ist, wenn ich Lobpreisleiter bin und zwei Leute stehen in der Reihe und wollen mit mir kurz reden?
Ey, du Arsch.
Ja, da musst du natürlich dann auch hinhalten, ne? Also, da kannst du machen, was du willst.
Das stimmt, ja.
Krass.
Ja.
Willst du es nochmal vorlesen, die Bibelstelle?
Ja.
Alex, ich habe es sogar extra nicht weggemacht.
Du bist der Meister.
Held des Tages.
Dann enden wir mit dem Bibelvers diese Episode, hätte ich ja mal gesagt.
Also in Matthäus 5, 23 bis 24. Wenn du nun deine Gabe darbringst vor dem Altar und erinnerst dich dabei, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort deine Gabe vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Dann komm und opfere deine Gabe.
Die Macht der Worte.
Sorry.
Weil Hip-Hop ist Metal!
Hallo, ich bin Tobi Schröder und ein paar von euch erinnern sich vielleicht noch an mich aus dem Podcast zu Change Has Begun. Wenn nicht, hört euch den Podcast gerne an, hört euch am besten alle von Steves Podcasts an und im Anschluss hört ihr jetzt das Lied Weight of the World. Und wenn es euch gefällt und ihr mehr davon hören möchtet, dann findet ihr mich auf allen gängigen Plattformen unter Tobi Schröder, Schröder mit OE, oder auch auf Instagram unter Tobis Music. Und vergesst auch nicht, auf www.changehasbegun.de vorbeizuschauen.
Ready to pretend that it's the weight of the world that you carried beforehand that's pulling me down, down to the ground. It's the weight of the world that I'm holding in my hand and I don't want to let go. It's the scars that remind me that the past is real. And it's your scars that remind me that I'm free. But it's like I'm trapped in the past. Is this all in my head? And will I ever get out? When it gets all dark around, I just wanna sing out loud. But here I go.
Aus der Sicht und mit den Worten von.
Jetzt waren wir bei, letzte Woche waren wir bei dem Thema Bibel, bei mir immer noch zu Gast, Lebenstraum, Gründer Hanna und Stefan Münch. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Genau, ihr habt drei Schwerpunkte. Das ist einmal Bibel, Persönlichkeit und Beruf, beziehungsweise Bibelschule, Persönlichkeit und Beruf. Mhm. Jetzt gehe ich mal ein bisschen auf Persönlichkeit an. Was gibt es denn da, wie man sich persönlich entwickelt? Wo man sich, finde ich, ein gutes Konzept von euch, schon persönlich entwickelt, ist dieses WG-Format. Mhm. Aber wie schaut es anderweitig aus?
Also wir haben festgestellt, dass Persönlichkeit, also ich meine, das haben nicht nur wir festgestellt, sondern dass Persönlichkeit einfach ein extrem wichtiger Aspekt ist, um Leben zu leben. Mhm. Man kann noch so gut in der Schule sein und Abiturient sein, mhm. aber wie das Leben dann wirklich funktioniert, weiß man ja nicht unbedingt. Und ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht mit künstlerischen Methoden und fand das total genial mit in diesen ja, in dieses Jahr mit hineinzunehmen. Und da habe ich ganz viele Themen wie ja, Thema Kommunikation, Thema Konflikte, Thema Feedback geben. Wer bin ich in einem Team? Was für ein Typ bin ich? Typologie. Und das versuche ich immer wieder, also in theoretischen Themen, aber dann in die Praxis halt auch umzusetzen. Und dadurch, dass wir, glaube ich, auch sehr dicht oder sehr nah dran sind hier bei den Teilnehmern, kriegen wir natürlich zum Beispiel auch mit, oh, Konflikte, ne? Mhm. Und dann kann ich das super in Seminareinheiten halt mit reinbringen.
Okay.
Ne? Weil ich dann, ich habe kein festes Konzept, ich mache immer dann im November das, ne? Mhm. Sondern guck wirklich, was braucht gerade die Gruppe, damit sie das, was sie gerade vielleicht auch erleben, dann ins praktische Leben halt umsetzen können und in ihrer Persönlichkeit wachsen können.
Mhm.
Genau, und wir machen auch, bieten halt auch Einzelcoaching-Gespräche an, wenn man merkt, man kommt an einem Punkt nicht mehr weiter oder so. Und das hat ja auch ganz viel, sich selbst kennenlernen, reflektieren, wo komme ich her? Wir haben auch jemanden, der macht das Thema Kindheit und Jugendzeit, wie bin ich aufgewachsen? Das hat ja auch was, einen Riesenanteil daran, ne? Wie werde ich, warum bin ich so, wie ich bin?
Ja.
Und ja, also von daher, das ist so ein ganz rundherum und wie du schon sagst, auch, glaube ich, dieses enge Miteinanderleben in der WG.
Mhm.
Also die kochen sich ja selbst, die gehen selbstständig einkaufen, die waschen alles selbst. Also da unterstützen wir sie natürlich am Anfang, aber das hat ja alles was damit zu tun, wenn ich auch an meine Grenzen komme, wenn ich überfordert bin und so weiter und jetzt muss ich auch noch kochen und ne, solche Sachen.
Ja.
Das kann man natürlich alles super auch reflektieren, ja, mhm. auch im Einzelgespräch und auch sagen und fragen, was glaubst du, woran das liegt und wo ist deine Grenze denn, ja, mhm. und du musst dann auch rausfinden, warum komme ich nicht weiter und warum komme ich jetzt an die Grenze und warum muss ich jetzt lernen, ehrlich zu werden, zu sagen, wo sind meine Bedürfnisse oder ja.
Aber hattet ihr da schon mal Personen, die irgendwann gesagt haben, den Scheiß mache ich nicht mehr mit? Und ich gehe jetzt, weil ich habe, also zum einen, wenn du sagst, Konfrontation in der Kindheit ist ja mhm. schon mal für manche unangenehm. Mhm. Aber dann dieses WG-Leben, ich weiß, wie ich in der Bibelschule war. Mhm. Ich war mit einem Finnen zusammen, der von einer Großfamilie kam und der kannte das nicht anders, als immer im Zimmer zu stehen und mich zu nerven, der ein Einzelkind mäßig war. Mhm. Und das, da war ich halt lieber draußen, als dass ich daheim war. Aber gibt es das manchmal, dass Leute sagen, ich habe da echt keinen Bock mehr drauf?
Also ich glaube, an diesen Punkt kommt jeder mal.
Ja.
ich glaube, wir haben extra nur maximal 16 Leute mhm. und sind auch sehr dankbar jetzt für 8 Leute oder für dann 12 Leute, weil wir so dicht dran sind und vieles wirklich den Einzelnen sehen können. Mhm. Da kann keiner durchrutschen oder mhm. ne, so, sondern sie werden alle damit konfrontiert und man kann, ja, wir hatten das echt auch schon, dass Leute gesagt haben, ich halte es hier nicht mehr aus.
Ja.
Und dann kommt man im Einzelgespräch, ist man mal eine Runde hier ums Feld gelaufen, ja, und hat wieder gesagt, hör mal, dir werden überall, wo du hinkommst, genau diese Leute begegnen, ganz immer genau. wieder. Ja. Und hier kannst du lernen, mit so einem Menschen umzugehen.
Ja. Deine Chance.
Ja, und hier kannst du lernen, dich von dieser Person abzugrenzen, mhm. ja, ohne jetzt zu sagen, du bist mir egal oder so. Mhm. Also ich glaube, da genau an dem Punkt lernen ganz viele ganz, ganz viel.
Und das, ja, das ist, ja. und das ist ja das Coole im Vergleich zu einer anderen Bibelschule, ja, wo du einfach die Leute, die Gruppe halt dich selbst überlässt. Mhm. Wir versuchen das wirklich mit ihnen so durchzusprechen mhm. und auch durchzukauen. So. Ja, und wenn du dann lernst, Feedback zu geben, ja, und der andere schmatzt die ganze Zeit im Essen, dann hast du halt gelernt, es auch wirklich nett zu verpacken und dem anderen zu sagen, ja, wie machst du es denn? Ja, das ist wirklich nicht so leicht. Das stimmt. Oder wenn Leute dann den Tisch abwischen, ne, und der eine sagt, es ist doch sauber, und der sagt, es sieht aus wie Sau, ja, wie einigst du dich denn an? Ja,
so, und das mir da Tipps geben für meine Frau.
Naja, es ist genau.
10 Monate also,
wie gesagt, komm in Hannas Seminar danach, weiß Bescheid, wie es geht. Man lernt wirklich fürs Leben.
Ja, und
kann es direkt ausprobieren.
Und sie werden halt auch ehrlich. Wir machen immer am stillen Tag so Face-to-Face-Gespräche mhm. und fragen schon auch ehrlich, auch seelsorgerlich, sage jetzt mal, wie geht's dir denn hier? Wie geht's dir mit deinem Zimmernachbarn? Mhm. Und dann schon auch, wie kannst du damit umgehen? Und doch, das ist echt gut. Also, mhm. wir haben bisher, sind alle geblieben.
Das ist doch schön. Ja, genau. Genau. Bis auf die erste, oder?
Ja, genau, außer aus Krankheitsgründen.
Ja, es gab dann schon Leute, die auch aus psychischen Gründen, dass es nicht mehr weiterging. Das hatten wir schon
zwei. Zwei aber nur.
Zweimal.
Von ja. 90.
Ja. Jetzt würde mich kurz, bevor wir zu dem beruflichen Teil noch kommen, mich interessiert, wie eine Bibelschule das Ausschlussverfahren macht. Mhm. Weil ich habe manchmal das Gefühl, vielleicht Vorurteil oder schlechte Prägung, mhm. aber Hauptsache, da kommt jetzt einer, der das Geld zahlt. Jetzt ist es ja bei euch nicht so, weil ihr habt ja eine kleine Gruppe, aber wie sortiert ihr dann aus? Also was sind Kriterien, wo ihr sagt, also der kann nicht mit, der kann da nicht teilnehmen?
Also bei uns ist es, glaube ich, schon eine Geschichte auch von der Psyche, sage mhm. ich mal so. Dass wir uns dieses Feld schon ganz genau anschauen, einfach auch durch unsere Erfahrungen, mhm. Wie stabil ist ein Mensch in seiner Psyche.
Aber schreibt er das dann auf den Zettel mhm. oder sitzt er mit euch vorher nochmal zusammen?
Nee,
oder?
Er muss seine Bewerbungsunterlagen ausfüllen und da steht schon auch, warst du schon mal in Therapie mhm. und Langzeit oder nur Gespräche mhm. und das heißt jetzt nicht, wenn da drin steht, ja, ich hatte schon Psychotherapie oder sowas, dass wir denen dann jetzt gleich sagen, nee, wir lassen jeden hierher kommen. Mhm. Wir unterhalten uns mit jedem für ein paar Stunden und sagen auch, das ist jetzt nicht typisches Bewerbungsgespräch, sondern wir wollen einfach, dass du uns kennenlernst und wir wollen dich kennenlernen mhm. in dem Sinne. Und gehen dann auf solche Themen auch ein. Warum hattest du denn Therapie? Ja? Was war denn der Grund und wie bist du weitergekommen? Und ich glaube auch ein bisschen Menschenkenntnis, ja, merken wir, zu 90% schon auch das passt und das kann auch eine Gruppe tragen. Und das ist doch genial, dass so eine Person auch jetzt hier sein kann, ja, weil in einer Bibelschule mit 25 Leuten könnte sie vielleicht nicht sein.
Ja.
Ja?
Mhm.
Und
das hören wir immer wieder von unseren Teilnehmern. Gerade die sagen, das finden wir cool, dass ihr nicht so eine große Gruppe seid.
Ja.
Weil hier kann ich so sein, wie ich bin. Hier muss ich nicht irgendwie funktionieren. Mhm. Genau, das ist echt, das hören wir öfters. Ich glaube, manche suchen sich bewusst den Lebenstraum aus, weil es nicht mehr als 16 Leute sind.
Ja. Ich glaube, also jetzt nichts gegen euch, aber ich glaube, meine Wahl wäre es nicht, weil ich könnte das nicht so mit mehreren Leuten auf einen Haufen hocken in der WG oder sowas. Obwohl, vielleicht wäre es ganz gut, sich dem zu stellen. Also wir melden uns dann an für 2014.
Ich meine, ich glaube, es ist auch eine andere Situation, wenn man 20 ist, als wenn man in unserem Alter ist. Also von daher, alles gut.
Okay, sehr gut.
Alles hat seine Zeit.
Dann würde ich, gerne noch auf den letzten Punkt mit beruflich gehen, weil das hat mich echt erstaunt und zwar positiv erstaunt, weil ich denke mir, also in Bibelschulen ist es ja eh nicht gegeben, weil du nur die Bibel durchräumst. Dann auf Jüngerschaftsschulen ist es meiner Meinung nach auch nicht gegeben, dass in Jüngerschaftsschulen von Jugend mit einer Mission irgendwie sowas wäre, als würde dich das aufs Berufsleben vorbereiten. Warum denkt ihr anders als die anderen?
Ja, das hat, denke ich, erstmal ganz praktische Gründe, weil meistens zahlen die Eltern diese Zeit hier, ne? Und wenn sie sehen, da wird der Junge danach oder das Mädel danach einen Beruf haben und wird dann eine Ausbildung machen oder ein Studium haben und wird auch wissen, wohin es geht, dann zahlen wir es gern. Also das ist, glaube ich, schon mal der eine Punkt. Ja, und das haben wir schon öfters auch gehört, dass das Eltern gesagt haben, das gefällt uns gut.
Ja.
Und das zweite ist das, und das ist der Hauptgrund, warum wir es machen, das ist, also in unserer Welt ist es so, dass es total unübersichtlich geworden ist. Für was sollst du dich eigentlich entscheiden? Man kann nämlich alles lesen, man kann alles wissen, man kann alles nochmal nachschlagen und irgendwie rauskriegen. Aber das ist eine Überfülle von Informationen. Wie willst du denn da filtern?
Ja. Ja.
Also es gibt über 20.000 Studienplatzmöglichkeiten in Deutschland.
Okay.
Das muss man sich mal überlegen. Da blickt noch nicht mal ein Beruf, der beste Berufsberater blickt da nicht mehr durch. Und dann gibt es, glaube ich, 400 oder wie viele Ausbildungsmöglichkeiten. Das geht noch einigermaßen überschaubar in einem dicken Buch darzustellen, aber die Studien geht gar nicht mehr.
Okay.
Und das ist das, was die Leute überfordert in unserer Welt. Überhaupt auch die ganzen Informationen übers Handy, was du alles kriegst. Du bist Overflow. Ne? Mhm. Und ich glaube, das ist das, was wir anbieten. Wir helfen dir, durch diesen Dschungel sozusagen durchzukommen und gute und weise Entscheidungen zu treffen. Und das betrifft dann gar nicht nur die Berufswahl, sondern das betrifft auch andere Dinge. Mhm. Wenn wir dir sagen, wie kannst du eigentlich Kriterien erarbeiten, wie du dein Leben, sagen wir, sortierst. So kann man es vielleicht sagen, ja. Genau.
Nicht schlecht. Also das hätte mir bestimmt damals geholfen, wie ich 16 Jahre alt war und einen Beruf aussuchen sollte, habe ich halt den genommen, den ich gekriegt habe.
Ja, genau. Ja, gut, manche machen das ja auch so, ne? Oder fangen einfach ein Studium an nach 2-3 Semestern und sagen sie, ich mache jetzt doch was anderes, das ist ja auch okay.
Ja,
ne?
Und dann waren sie Podcaster.
Ja, ist auch super. Nee, aber wie ich sage, dann geht auch gleich zum Lebenstraum, weil das Geld, was du für 2 Semester Studium ausgibst, kannst du hier auch ausgeben, ja, und dann hast du noch Bibelschule,
ja,
und dann hast du noch Persönlichkeit, ja, und Berufsfindung sowieso.
Und, das, ja, und dazu kommen noch, die wissen teilweise auch gar nicht mehr, was kann ich denn überhaupt? Ne? So, also das merken wir auch. Habe ich überhaupt Fähigkeiten? Welche habe ich denn überhaupt? Weil dieses Schulsystem bei uns ist ja so getrimmt, erstmal nur zu gucken, was du halt eben nicht kannst, ja, und das fett zu unterstreichen. Deswegen machen wir ja auch ganz bewusst keine Schule, es gibt keine Noten, weil wir einfach sagen, jeder soll die Dinge, wir haben Buchreferat und Abschlussreferat, aber jeder soll es so machen, wie er es kann, so auf seine Art und Weise. Eine Künstlerin da, die hat dann den ganzen Flur verwandelt in ihr Referat, ja, so,
okay,
in eine Kunstgalerie.
Das war
ja
toll.
Ist doch cool, oder?
Ja.
Und das fördern wir, nochmal wieder ganz bewusst sich auch Zeit zu nehmen, hey, was kann ich denn eigentlich und wo sind echt meine Stärken? Und dann kann ich auch viel klarer auch gucken, in welche Richtung von Beruf kann es denn gehen, ne? Wenn das dann so kombiniert wird mit Gaben und Tests und überhaupt, ja, so. Also, das dann auch, wo ist denn meine Leidenschaft, ja? Wo ist, so wie wir unsere Leidenschaft leben, ja, da auch zu gucken, wo ist denn eigentlich meine Leidenschaft, was ich total gerne mache.
Ab wie viel, oder bis wie vielen Jahren geht denn das? Weil, also, was ist denn jetzt, wenn ich mir denke, okay, ich bin 40, ich hätte zwar schon noch Lust drauf, Beruf habe ich zwar schon, können mir ein Jahr frei nehmen, Aber geht es? Also habt ihr irgendwie so ein Limit, wo ihr sagt, also sorry, mit 40 ist zu spät?
Ja, also mit 40 geht es leider nicht mehr an unserem 10-monatigen Programm. Tut mir leid für dich jetzt. Ja, aber also es ist so, also zwischen 18 und 25 ist unsere Zielgruppe. Also wir nehmen auch über 25 eigentlich die Leute nicht mehr. Und unter 18 nehmen wir sie nur noch, wenn sie 17 sind, also und in dem Jahr 18 werden. 16-Jährige nehmen wir nicht, obwohl ja viele aus dem mittleren Reife kommen und 16 sind und sagen, das wäre eigentlich gut.
Ja.
Aber machen wir nicht, weil der Abstand sonst zu groß ist. Die Lebensunterschiede sind zu groß. Und das ist auch, deswegen halten wir es relativ eng. Das ist auch gut so. Aber wir haben ja jetzt die Möglichkeit, dass wir oben ein paar Zimmer frei haben. Das, was du jetzt auch gerade genießt, ne?
Ja.
Mit deiner Familie. Und da bieten wir an, du kannst gerne mal ein Wochenende kommen. Wir machen auch Coaching, wenn jemand das will. Also Berufscoaching, Persönlichkeitscoaching. Dann man kann auch an Seminaren teilnehmen. Ja, es gibt bestimmte Seminare, steht auf der Homepage, gleich auf der Startseite kann man das aufrufen. Kann man sagen, welche verschiedene Seminare, Psalmen oder Epheserbrief, Offenbarung, genau, kann man einfach teilnehmen. Ne? Das ist dann so 3 Tage, 4 Tage vielleicht.
Okay.
Ist aber immer unter der Woche, weil das halt zu unserem Programm so gehört. Ne?
Ja.
Aber man könnte das machen, wenn man das eben will und kann sich dann gerne da oben einquartieren und kann auch mal dran partizipieren an unserem tollen Jahr. Und deswegen haben wir das auch gesagt, wollen wir das frei halten. Wir vermieten es nicht an irgendjemanden, haben es oft auch die letzten Jahre an Studenten oder irgendjemand vermietet. Haben wir gesagt, das machen wir bewusst dieses Jahr nicht, wir bieten mal was Neues an.
Okay.
Damit der Lebenstraum auch für 25 Jahre und älter möglich ist. Ne? Verstehst du?
So, und unsere ehemaligen werden jetzt auch langsam älter.
Ja.
Und da haben wir schon auch gesagt, das fänden wir schon cool, auch wenn sie ja auch immer wieder hier zurückkommen und mal eine Woche sind, Auszeit nehmen, ja, einfach so ganz bewusst sagen, hier will ich jetzt mal ein paar Tage stille Tage haben oder ich brauche mal wieder ein Coaching oder so.
Machen immer wieder welche übrigens.
Immer wieder welche.
Kommen einfach so mal vorbei.
Okay. Kostet das was?
Ja, also klar, also wenn du das Zimmer offiziell mietest, 30 Euro pro Nacht, pro Person.
Ja.
Genau. Und wenn du am Seminar offiziell teilnimmst, steht alles auf der Homepage, kann man nachlesen.
Ja, genau. Da über Geld steht, reden
wir
dann.
Ja, ja, ich meine, das ist jetzt. Und dann, wenn man sagt, das ist ein bisschen teuer, dann kann man einfach miteinander reden.
Okay.
Also wir sind jetzt da nicht päpstlicher als der Papst.
Sehr schön. Wenn ich jetzt diesen Podcast gehört habe und mir denke, ich wohne nicht in Bayern, sondern ich wohne am anderen Ende Deutschlands, könnte ich euch kontaktieren, um eventuell ein Konzept von Lebenstraum mit zu übernehmen, dass man da so ein, nicht Franchise oder sowas, aber halt, halt irgendwie mit euch zusammenarbeitet, weil man diese Idee so gut findet?
Also auf jeden Fall. Also wir haben ganz viel andere Organisationen auch angeguckt, wie zum Beispiel das Orientierungsjahr in Korntal, haben im Prinzip auch ihr Konzept so ein Stück weit auch mit übernommen. Das hat uns sehr geholfen. Ja, und wenn jemand sagt, hey cool, Lebenstraum, dieses Konzept gefällt mir gerade mit Persönlichkeit. Wir haben das auch stärker als eigentlich fast alle anderen, die ich kenne. Ich kenne keine Organisation, die so stark Persönlichkeit betont wie wir. So Jüngerschaftsschulen oder sowas. Und wenn jemand sagt, das will ich auch machen und dann sagt, wir nehmen euer Konzept, gerne. Also wir stellen es gerne zur Verfügung, können dann überlegen, wie soll das Ganze genannt werden und so weiter. Das kann man dann drüber reden. Ja, klar. Wir sind überzeugt davon, dass es richtig gut ist, auch woanders zu machen. Ja. Selbstverständlich.
Ja, okay.
Sogar ein Bekannter von mir hat gefragt, ob er es in Japan machen kann. Ne?
Ja.
Genau. Habe ich gesagt, ja, wenn er will, kann er machen. Aber es ist jetzt nichts draus geworden.
Schade. Lebenstraum kann man, glaube ich, auf Japanisch auch schwer aussprechen.
Ja, Lebenstraum Japan.
Ach, daran lag das vielleicht.
Genau. Aber es wäre für Deutsche gewesen, die in Japan FSJ machen oder so ähnlich.
Okay.
So haben die so ein Jahresteam war das, ja.
Dann meine letzte Frage ist, tatsächlich, wie man euch helfen kann. Man kann ja auf eurer Homepage, es ist sehr übersichtlich, sehr gut gemacht und da steht auch, man kann ehrenamtlich mitarbeiten. Wenn ich jetzt das höre und jetzt nicht sage, ich will einen Lebenstraum 2.0 machen, sondern irgendwie euch unterstützen oder sonst irgendwas, zum einen natürlich spenden, was man auch auf der Homepage findet, aber wenn man da irgendwie ehrenamtlich mitarbeiten will, wie kann das ausschauen?
Naja, man kann zum Beispiel einfach sagen, also hier vor Ort zum Beispiel in der Nähe Mentor werden. Also jeder Teilnehmer von uns hat einen Mentor, der ihn das Jahr über begleitet, weil wir selbst Mentoring auch richtig gut erlebt haben. Man kann auch sagen, hey, das Thema fände ich gerade richtig genial. Und das müssen wir uns natürlich dann anschauen. Aber dass man anbietet, ich halte mal 2 Tage ein Thema. Und da sind wir total flexibel auch, weil wir sagen, wir haben keinen strikten Jahresplan, der immer genau abläuft.
Ja.
Sondern wir haben jedes Jahr auch immer mal wieder 2, 3 neue Themenbereiche drin. Ne? Jetzt machen wir dieses Jahr auch Thema Prostitution.
Okay.
Ne? Oder wie heißt das genau?
Ja, Zwangsprostitution. Also dieses, ja. Genau. Ja. Wie heißt das denn genau? Dass Leute
Trafficking.
Dann, ja, genau. Du kennst es ja. Genau. Da haben wir also einen
haben wir jemanden?
Referenten aus Augsburg, genau, der dann kommt und darüber spricht. Ja. Mhm. Auch Pornografie und so weiter, dieses Thema. Mhm. Das ist echt wichtig. Ja.
Wenn jemand da einfach sagt, das wäre wichtig für, oder das könnte er uns anbieten. Da kann man immer drüber reden. Ne? Oder auch Gemeindeeinsatz. Wenn man jemand sagt, hier, das ist jetzt zwar nicht unbedingt, dass die Person ehrenamtlich ist, aber vielleicht schon auch ein bisschen, aber wir machen ja auch Gemeindeeinsätze und die sagt, hey, bei uns in der Gemeinde, kommt zu uns, wir hätten voll, wir fänden es voll genial, wenn ihr euren Gemeindeeinsatz bei uns macht. Ich unterstütze von vor Ort, von der Gemeinde das dann.
Wie schaut der aus, Gemeindeeinsatz? Also kann man das sich selber aussuchen oder habt ihr da irgendwie so einen Plan?
Also wir haben es bisher immer so gemacht, dass wir freitags abends die Jugend, den Jugendkreis oder so mitgeleitet haben oder einen Jugendgottesdienst genau. Mit Band und mit Theater und mit Predigt sind wir halt dann gekommen. Dann haben wir samstags oft irgendwie einen Kindertag gemacht für die Kids dann vor Ort und am Sonntag noch im Gottesdienst, den Gottesdienst gestaltet. Wir haben aber auch schon mal für einen Hauskreis, ne, für Hauskreisgruppen dann den Samstag gestaltet und haben dann so Stationen gemacht. Also das, was halt die Gemeinde gerade vielleicht auch gerade braucht. Ja.
Okay. Da buche ich euch doch mal. Aber wisst ihr eure E-Mail-Adresse, wie man euch kontaktieren kann?
Also steht auf der Homepage.
Weißt du nicht auswendig?
Ich kann es sagen, doch. Yes. Mail, die heißt mail@dein-lebenstraum.com. Hast du mitgeschrieben?
Habe ich mir gemerkt.
Super.
Nein, aber dass der Hörer das schon mal gehört hat.
Ja, selbstverständlich.
Gut, wir kommen zum Schluss. Die Hörer wissen, ich gebe 5 Minuten oder was auch immer die Interviewgäste reden wollen. Da dürft ihr jetzt euch aufteilen, wie ihr das macht. Aber ich mute mich jetzt mal und ihr dürft dann sprechen, je nachdem.
Ja, gut, das ist jetzt etwas überraschend. Also,
5 Minuten sind rum.
Hast du eine Idee? Was kann man denn da sagen? Also Lebenstraum ist super, das haben wir aber schon, glaube ich, schon gesagt. Ja.
Wir haben jetzt schon so viel geredet, gell?
Wir schneiden es raus, passt.
Ja, schneid es raus, ja. Muss jetzt echt erstmal überlegen. Ist das jetzt eher so Werbung oder?
Ja, also was ich denke, was ich gerne noch sagen würde, das ist, dass wenn ich so zurückgucke auf mein Leben, dass es, dass ich erstaunt bin, wie Gott das alles so in die Wege geleitet hat. Als ich Jugendlicher war, klar hat man sich dann irgendwie vorgestellt, dass man eines Tages irgendwie, was auch immer ist, keine Ahnung, irgendwie ein berühmter Prediger oder sowas, ja, oder irgendwie ganz, was ganz Tolles oder so, ne? Das wünscht man sich vielleicht irgendwie. Aber dass dann Gott so einen geführt hat, ne, in der Gemeinde auch erstmal, dass ich die Hanna kennengelernt habe oder dass wir dann in der Gemeinde zusammen waren, Jugendarbeit gemacht haben. Wie wenn das man hat so das Gefühl, als würde sich so ein roter Faden durchziehen durchs Leben. Und dann war ich ja dann Jugendreferent und so, ne. Und so hat sich das eins nach dem anderen gefügt und man hatte dann so ein Netzwerk, was sich dann so ergeben hat, sodass man dann eben auch diese Sache mit Lebenstraum anfangen konnte. Hat uns Gott ja so ermutigt, durch diese Vision dran zu bleiben und das dann auch umzusetzen und auch Nägel mit Köpfen zu machen. Dann war dann plötzlich dieser Mann da mit dem Hotel und so, ne? Und dann plötzlich diese Leute, die mit hierher ziehen. Das war eigentlich mehr oder weniger gewisse Puzzlesteine, die so ein Stück ineinander gefallen sind. Und das konnte man gar nicht planen. Also, wir haben auch nie einen großen Masterplan gemacht. Und den Plan, den wir hatten, der hat sich eigentlich schon wieder auch total verändert, ja, über die Jahre. Und das muss ich sagen, also das kann ich wirklich so, wenn man den Hörern, ja, die jetzt hier das sehr anhören im Podcast, wenn ich euch irgendwas ans Herz legen kann, dann ist es, folgt dem roten Faden in eurem Leben. Also findet ein Stück weit raus, was ist das, was dein Herzschlag ist, was ist das, was dir wirklich auf dem Herzen liegt und dann folge dem so Stück für Stück, ja. Und so habe ich ganz viele Entscheidungen in meinem Leben getroffen. Manche, die sind getroffen worden für mich und habe dann gemerkt, okay, passt irgendwie auch. Ne? So. Und da ist man dann so reingekommen. Ja. Genau. Und das ist, was, wo ich sage, dass, da muss ich im Rückblick sagen, das ist ganz erstaunlich, wie viele Punkte da genau zusammenpassen, ohne dass ich das jemals so mir ausgesucht habe. Sondern es ist einfach gekommen. Ja. Und man ist dem dann, man ist immer weitergegangen. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Man muss weitergehen. Also nicht stehen bleiben und sagen, ja, Gott, bitte zeig mir, sondern eben Schritt für Schritt gehen und sagen, okay, Gott wird es dann schon irgendwie richtig machen. Plötzlich geht man nach links, da geht man rechts und folgt eben diesem Pfad. Mehr intuitiv. Ich kann nicht sagen, dass das irgendwie in einem, genau, dass es da so einen Masterplan gibt oder so. Ich glaube, das ist eher so eine Art intuitives Folgen dem roten Faden Gottes.
Genau. Ja. Und ich glaube auch, also was mir jetzt nochmal so bewusst geworden ist, ist auch so dieses Aushalten, auch wenn es nicht leicht wird. Also wir haben jetzt viele schöne Sachen erlebt, wir haben ja auch viele Herausforderungen erlebt, ja. Also der Käufer von diesem Haus ist zum Beispiel, als das Haus fertig war, an Krebs gestorben, ja. Das fanden wir alle scheiße, ja, so, und haben es auch nicht verstanden, bis heute nicht, warum das sein musste. Oder, keine Ahnung, dann kommen halt doch nicht die erwünschten 14 Leute, sondern nur 6 Leute. Und man könnte natürlich sagen, vielleicht sollten wir jetzt doch lieber aufhören, vielleicht ist es gar nicht mehr Gottes Plan. Aber so in dieser Spanne auch auszuhalten, sich Leute zu suchen, die mit dir beten, die das mit dir gemeinsam aushalten und weiter darauf zu vertrauen, dass Gott einen guten Plan auch hat. Ne? So dieses, ich glaube, da haben wir in der Bibel ganz viele Menschen, die, da ist das Leben nicht glatt gelaufen und nie super, super, super immer besser geworden, sondern die haben Aufs und Abs gehabt, aber sind dran geblieben an Gott und mal mehr, mal weniger. Aber so dieses Aushalten und Aushalten miteinander harren, ne? Das kennt man schon fast gar nicht mehr. Nicht aufgeben.
Wunderschöne Worte, eigentlich will ich gar nichts mehr dazu sagen. Ich muss euch aber noch verabschieden, ihr beiden. Also falls der Hörer ihr Interesse gehabt habt oder bekommen habt, bei Lebenstraum mitzumachen, www.lebenstraum.de.
Also www.dein-lebenstraum.com.
Siehste, habe ich mir aufgeschrieben. So.
Aber Lebenstraum Uffenheim eingeben.
Ja, wenn man Lebenstraum googelt, kommt man eigentlich auch drauf.
Das stimmt, also oder Stefan das. Hanna Münch.
Ja, ja, das findet man.
Habe ich so auch gefunden. Siehste mal. Genau, ja, ich danke euch sehr herzlich für die Zeit, die ich von euch bekommen habe. Und ja, freue mich über die nächsten 10 Jahre. 2024 ist es soweit. Ja. Wenn ihr Zeit habt, man darf bestimmt vorbeikommen, oder? Ihr macht da bestimmt ein Fest.
Auf jeden Fall, 7. bis 9. Juni, da haben wir die große Party hier. Mhm. Also der Sonntag, der 9. Juni, ist der große Tag, da kann man auf jeden Fall immer vorbeikommen. Aber das ganze Wochenende gibt es hier irgendwas.
Na dann, treffen wir uns alle in Uffenheim.
Yay, herzlich willkommen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über 5 Sterne bei iTunes. Wenn du Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge hast, kontaktiere uns unter diemachtderworte@mail.de. Wir hören uns nächste Woche wieder.
So, jetzt melde ich mich ganz kurz nochmal. Und zwar, nächste Woche gibt es einen kleinen Ausblick, wie ich ja schon vorher gesagt habe, aber auch einen Rückblick dieser letzten Staffel. Vielleicht nochmal auch so ganz rundum Paket, aber auf jeden Fall wird es auch ein 5 Jahre Die Macht der Worte Special geben mit Michael und Steve. Und da ist natürlich, da freue ich mich schon auch drauf. Das wird jetzt nicht gleich am 1. kommen und ihr müsst euch ein bisschen gedulden, bis die neue Staffel anfängt. Das könnte Februar werden wahrscheinlich, wenn nicht sogar März. Ich weiß es noch nicht. Es kommt drauf an. Ich mache es so locker, wie ich es halt bei den anderen Sachen auch immer gemacht habe, bei den anderen Staffeln, dass es kommt, wenn es kommt. Und wenn es kommt, dann freut ihr euch hoffentlich sehr. Gut, jetzt wünsche ich euch wirklich schöne Weihnachten. Nächste Woche werde ich jetzt nicht so viel anmoderieren. Aber ja, Gottes Segen euch.